Sales Excellence and Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Sendeanstalt Bero Münster.
Guten Morgen, lieber Patrick, wie geht es dir?
Guten Morgen, Jörg, sehr gut. Was haben wir denn heute auf der Agenda?
Ja, heute ein Thema von dir. Du wolltest ja mal darüber sprechen, genau über digitale, hocherklärungsbedürftige Produkte, die über ein starkes Händlernetz verkauft werden müssen. Was sind da die gewissen Herausforderungen? Was muss man dabei beachten? Spannendes Thema, freue ich mich sehr drauf.
Hast du Beispiele aus deinem Umfeld?
Ja, für mich ist immer das Thema IoT, ist immer so der Klassiker. Also
Produkte, das ist so schön, wenn du aus der Bosch-Welt kommst, da ist alles IoT,
ja, das passt schon. Ja, man hat, das nennt sich ja Pfadabhängigkeit. Auch ich muss sagen, dass ich eine gewisse Pfadabhängigkeit habe, aber es ist auch bei vielen jetzt nicht unbedingt gleich IoT, es ist ja bei vielen auch immer so das Thema App, ne? Oder auch das Thema die ganz klassische Waschmaschine, die ja auch dann sehr viel Elektronik hat und nicht bedient werden kann. Also das erlebe ich in vielen Projekten. Wobei ich sagen muss, ich habe ja gar nicht mehr so viele Hersteller von solchen komplizierten Produkten. Sehr, sehr viel Dienstleistung. Ich weiß nicht warum. Also ich habe immer so Wellen. Ich habe so ein, zwei Jahre, da geht es um Dienstleister. Dann geht es wieder zwei Jahre, mache ich hochgradig tiefste Industrie. Also bei mir ist es ja wie der Wind, stehe ich wie ein Fähnchen und halte meinen Süßen für alles hin.
Nein, Spaß. Ach du, bitte nicht.
Also, ich finde, wir haben das gute Niveau für den Einstieg. So, wie oder was treibt dich bei diesem Thema um? Vor allem Händlernetz. Wir sind ja in letzter Zeit sehr stark im Handel unterwegs. Aber du meinst ja Händlernetz wahrscheinlich in dem Sinn auch noch stärker B2B, oder?
Nein, eben nicht unbedingt. Also, du hast das Wunderbare mit der Pfadabhängigkeit. Ich hatte ja vorher keinen Pfad, der Vertrieb hieß, sondern mein Pfad war digitale Geschäftsmodelle. Und dort habe ich mich natürlich sehr mit digitalen Produkten beschäftigt. Gerade welche Aufgaben eben so ein digitales Produkt durch Sensorik, du nennst es IoT, mit Vernetzung, alles geniale Sachen machen kann. Und für mich eben, du hast die Waschmaschine erwähnt, ich liebe ja so langweilige Dinge wie Waschmaschinen, ich liebe auch Heizungen. Und dann haben wir irgendwann mal eine Heizung bekommen, technisch state of the art, aber keinen hat es interessiert, die richtig einzustellen für unser Haus. Sondern die Antwort war von dem Installateur, die Werkseinstellung ist super. Und dann fragst du dich natürlich irgendwann, ja warum schafft die Heizung eigentlich auch das, was sie technisch könnte? Und dann habe ich mich mit dem Thema beschäftigt und es ist einfach so, dass die Werkseinstellung eigentlich wenig mit dem Haus zu tun hat. Also es gibt auch Studien zum Beispiel. Ja, ne? Ja, du kannst natürlich mit Feedback-Mechanismen und so weiter das Ganze so gestalten. Nur du musst eben auch manchmal eben das Haus irgendwie besser verstehen. Aber das Produkt versteht ja eigentlich der Installateur ja auch nicht richtig. Ja, der
vielleicht Beispiel in unserer Heizung, die haben mir so ein Heftchen in die Hand gegeben für den Thermostat und dann so, viel Glück auf hoher See. Also das war das beste Erlebnis. Wir hatten den Typ hier, die haben also zweimal den falschen Dinger eingebaut und haben mich noch so ein bisschen dargestellt, zu dumm zum Bedienen. Und dann kam der junge Mann auch nicht klar und hat mir dann so, ich habe das hier noch auf meinem Schreibtisch liegen, dieses Heftchen, wie stelle ich unsere Heizung ein? Denke ich mir auch so, ja, aber ich bin vielleicht doch schlau, aber nicht so qualifiziert.
Also das ist ja auch nicht dein Thema.
Eben, genau.
Und jetzt ist genau die Frage, könnte ich nicht über Daten lernen? Und im klassischen Händlernetz, so das ist für viele nicht verständlich, die nicht im Handel arbeiten, verkauft ja der Hersteller sein Produkt an einen Großhändler, der Großhändler dann wieder an einen Händler oder häufig ist es dann bei der Heizung ein Installateur. Und das heißt, jedes Mal geht der Eigentum über. Also Großhändler, der besitzt das. Das ist nicht ein Vermittler, sondern er besitzt das. Das heißt, der Hersteller weiß eigentlich nur, an wen er, welchen Großhändler es verkauft, aber aus Marketing-Gesichtspunkten weiß er schon nicht, wer der Installateur ist. Und wenn er dann eben an den Endkunden irgendwo installiert wird, die Heizung, dann weiß er überhaupt nicht mehr. Jetzt ist aber eine digitale Sensorheizung, die muss sich ja irgendwo mit dem Konto identifizieren. Und das hat man natürlich so durch so nette Gamification-Ansätze. Nehmen Sie an der Tombola teil, wenn Sie dann hier sich Ihre Heizung anmelden. Aber du siehst ja eigentlich nie einen Nutzen dahinter, deine Heizung anzumelden.
in die Tombola auch nicht sein.
Also ja, ne, so kriegst noch mal drei Rohrmuffen dazu. Genau. Geile Idee. Genau. Oder einen hydraulischen Abgleich extra, wenn du nicht mal weißt, was es ist.
Nee, unser Newsletter über die neuesten Produktentwicklungen zum Thema Heizung, auch den lese ich ja spannend. Also ich weiß nicht, wie dir geht, aber Heizung News Today ist mein meist abonnierter oder meistgelesener Newsletter.
Und ich dachte immer, wie wäscht der Jörg seine Hemden so, dass sie immer so steif darüber kommen, wie er sie hat.
Ja, das ist ein Geheimnis, das sind viele hinterher. Also da
wir sind ein Podcast leider, aber ich kann mich den anderen erklären. Jörg sitzt, egal zu welcher Tageszeit, in einem frisch gebügelten Hemd. Der Kragen steht und das wird sein ewiges Geheimnis sein, wie er das schafft. Wahrscheinlich hat er es outgesourced.
Das könnte man meinen, aber gewisse Dinge brauchen dann doch die Liebe des großen Meisters. Und wie gesagt,
ich finde. Du bist halt noch besser da drin. Also, das ist dein meditatives. Anstatt Yoga machst du das morgendliche heiße Eisen über Hemde schieben.
Ja, das war ja auch so, wo ich im Fernsehen war. Ich habe ein Problem mit Männern und T-Shirts, außer sie spielen Fußball. Aber ich finde halt einfach, man zieht ein Hemd an. Aber da bin ich halt wirklich völlig außen. Also, ich bin da der Freak und ich akzeptiere auch, ich bin in einer ganz komischen Minderheit.
Aber ich trage, heute habe ich mal ein Polohemd an, aber ja. Du weißt, ich habe immer meine, ich liebe diese Hemden eines englischen Schneiders.
Genau.
Das ist einfach andere Qualität. Wenn ich das anziehe, bin ich besser. Nein, gehen wir mal.
Aber gehen wir mal zurück zum Thema. Aber einen Punkt möchte ich kurz einschieben, also das mit dem Gamification. Ich hatte mal einen ganz großen Streit, und zwar den Benoit Rengate, den von Michelin, der war da Leiter.
Reifen-Michelin.
Und die haben ja genau das Gleiche wie bei dir. Die verkaufen an einen Großhändler, der verkauft es an einer Garage und der natürlich dann dem Endkunden. Und das ist der Endkunde B2B, B2C. Mit dem hatte ich einen ganz großen Streit mal auf so einer Tagung. Der hat da eingeladen. Ich liebe den ja heiß und innig. Und ich habe mir auch gesagt, jetzt guckt doch mal, eure Reifen werden doch auch digitaler und werden irgendwann senden oder werden irgendwas machen oder so. Warum geht er denn nicht jetzt schon zum Endkunden? Warum bleibt er denn immer nur beim Handel? Und dann hat er noch gesagt, ich mache Custom Experience. Ich sage, aber das ist doch viel spannender, wie es der Endkunde eure Experience erlebt, nicht wie der Handel. Und da hatten wir wirklich ein bisschen ein Streitgespräch, das konnte man auch bis heute nicht auflösen.
Das ist doch super.
Ja, das man muss sich immer einer Meinung sein. Aber ich bin heute noch der Meinung, dass halt jeder zum Endkunden hin sollte. Und das ist ja auch das Schöne an der Digitalisierung, ist, dass das geht. Vielleicht nicht mit so komischen Gamification, melde dich zu unserem Newsletter an. Aber es gibt ja andere smarte Wege, das zu tun.
Du musst auch nicht, jeder muss eine Kundenbeziehung haben, aber er muss eine Datenbeziehung haben, damit die, und das geht eben nur, wenn der Kunde sich einloggt. Und das geht eben nur, wenn er irgendeinen Anreiz dafür sieht. Aber ich möchte eigentlich nicht bei meinem Auto jedes Teil einzeln einloggen. So, lieber Malefilter, möchtest du heute von mir wissen, wie ich heiße? Nein. Es gibt einen, der die Kundenbeziehung haben sollte. Das ist der OEM, also der Hersteller. Und der soll auch gerne die Reifendaten aufnehmen und dann am Michelin teilen, weil vielleicht finden wir ja raus, warum der eine mehr Abnutzung hat, der andere weniger Abnutzung hat. Dass der Luftdruck eben doch hilft, wenn er auf dem richtigen Niveau ist, um eben...
Ja, oder stell dir mal vor, so du bist so ein typischer Deutscher und fährst immer nachts im Ruhrgebiet durch die Gegend. Ja, ich meine typisch im Sinne von lange Distanzen und mit 200. Es ist ja nicht nur die Frage, wie viele Kilometer du wegbretterst, sondern ja auch vielleicht die Geschwindigkeit. Und es ist ja auch Safety-Issues, dass du sagen kannst, guck mal, du bist jetzt irgendwie 15.000, 20.000, also aus der Schweiz kann man sich ja die Distanzen nicht so vorstellen, aber du bist jetzt hier im Jahr 30.000 Kilometer gefahren und das Ganze im Durchschnitt mit 160, da wird es langsam auch gefährlich. Also das sind ja auch so Informationen, die ich da rausspielen könnte.
Ja, darum geht es ja. Was es sind so? Ich hatte einen Kunden, du weißt ja, ich habe Kunden, die alle so grenzwertig speziell sind und bevor man sie kennenlernt, gar nicht weiß, warum sie existieren, bis man dann eben rausfindet, wie hochrelevant sie sind. Das ist ein Unternehmen, was sich mit dem Aussuchten von rotierenden Massen beschäftigt.
Ja, ein schönes Thema für unsere Freunde von What Did I Didn't Know Till Now.
Ja, genau. Also ich habe auch von denen gelernt, dass eben Unwucht sich in rotierenden Massen nie ausgleichen wird. Ja, also bei anderen Sachen, dann kann er irgendwas verschieben, aber in Massen, also das ist so diese Unwucht, die du kennst, dann vom Fahrrad wurde dann, das ist mehr eine Acht, aber an den klassischen Reifen wurden ja ausgewuchtet und dann so kleine Bleigewichte eingelegt, damit sie dann eben runterliefen. Und diese Auswuchtungsmaschinen, das ist fundamental und du kannst dir vorstellen, das ist irgendein Werkzeug, was mit 27.000 Umdrehungen pro Minute läuft. Das ist nicht ganz unrelevant. Eins davon baut Bosch zum Beispiel.
Hey, here we go.
Ja, here we go. Ich habe auch die Fabrik gesehen und fand es super, wie die Auswuchtung für so Kleinstteile machen. Und da gibt es natürlich große Kraftwerke, deren Turbinen ausgewuchtet sein müssen. Und da gibt es Firmen, die sich eben mit diesen Auswuchtungen beschäftigen. Und eine Frustration, die einer der Teilnehmer eines Kurses von mir hatte, sagte, wir wissen, dass LKW-Reifen nicht ausgewuchtet sind, wenn sie ausgeliefert werden. Das merkt nur keiner, aber das ist ungefähr 4-5% mehr Sprit braucht das, als wenn sie ausgewuchtet werden. Da er aber keine Beziehung zum Endkunden hat,
Botschaft nicht senden.
Kann er die Botschaft nicht senden. Und der Hersteller, das ist einer der großen Deutschen, da haben wir ja mehrere von, LKW-Hersteller, der hat kein Interesse daran, weil er würde ja eigentlich damit eingestehen, dass er keine LKWs bauen kann. Ja, überleg aber mal, 4-5% Spriteinsparung, wenn du ein kontinuierliches Monitoring eines ausgewuchteten Reifen hättest. Ich meine, weißt du, wie viel die Ingenieure im Motorenbau arbeiten müssten, um 4-5% rauszuholen? Das geht gar nicht mehr, gibt es gar nicht mehr. Aber das hat sie nicht interessiert. Ja, weil sozusagen ist ja nicht mehr unsere Welt. Und er sagte, als wir das erste Mal, und die verkaufen noch nicht mal über Zwischenhändler unbedingt, sondern sie sind ja relativ eng mit so einem LKW-Hersteller verbunden, weil das sind ja ihre Händler. Er sagte, als wir das erste Mal über IoT die Daten gesehen haben, wie unsere Kunden unsere Maschinen nutzen, haben wir festgestellt, die Kunden sind teilweise viel intelligenter, als wir dachten. Also die haben Lösungen gefunden, da hatten wir noch keine Ahnung von. Also man hätte auch rückwärts lernen können. Aber eben wie bei dem LKW-Beispiel hätte man eben auch von ihnen Daten haben können. Nur sie haben keine Beziehung. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn mein Zwischenhändler eben das Eigentum übernimmt und das Ding einfach weiterverkauft und überhaupt kein Interesse in der Nutzungsphase hat. Ja, und ich muss, wie du am Anfang oder letztes Mal hatten wir ja dieses Problem mit zu vielen Messages. Ich will jetzt wirklich nicht mit jedem eine Beziehung haben, sondern ich möchte einen Top-Service haben. Aber heute wissen die Hersteller von Heizung, das ist ein Case, den ein Kollege von mir in Deutschland gemacht hat, nicht, wo die eingebaut sind. Wie war das, glaube ich? 80% der Heizungen sind an Orten, wo sie nicht wissen, wo sie eingebaut sind. Und wenn sie als Third-Level-Support gerufen werden, also sprich Third-Level heißt, dass dann der Hersteller vor Ort gehen muss, dann sind 90% noch in Werkseinstellung. Und wir konnten uns nicht einigen, wie viel Prozent so eine Heizung zu viel verbraucht. Und da reden wir über Gasheizung und Ölheizung. Er sagte so, ja, das kann schon maximal 30 sein. Ich habe dann einfach mal gesagt, ja, minimal 10. Also zwischen 10-30% verbraucht eine Heizung mehr fossile Brennstoffe. Nicht falsch, weil sie gar nicht eingestellt ist. Ja, weil sie einfach Werkseinstellung ist. Und dann habe ich mich natürlich weiter beschäftigt. Und die Werkseinstellung ist so, dass du nie frierst. Das heißt, eine Heizung heute ist eben so eingestellt, dass es die Hauptbeschwerde der Kunden ist, ist es zu kalt. Aber noch nie, die Rechnung ist zu teuer.
Aber das kommt jetzt vielleicht.
Ja, genau, das war ja der Punkt. Und 30% heißt eben auch 30% sinnloses CO2. Und die Frage ist, könnte ich über Daten, und die Heizung kann das. Also meine Weiland-Heizung, die ich bekommen habe, hat jetzt so eine App drin, die ich zwar wieder gewechselt habe und ich irgendwie sie gerade nicht installiert bekomme. Das heißt, Weiland hat jetzt extra ein Modul eingebaut. Am Anfang wollten die echt Geld dafür haben. Ich habe es natürlich ohne Geld bekommen. Und heute bauen sie in jede ihrer Heizungen, wo sie nie wussten, wo die sind, bauen sie einen digitalen Sensor ein. Und jetzt merkst du einfach, was bedeutet das für den Handel?
Aber als du das Thema auch angesprochen hast, wir hatten ja die Laura Mosimann von Jung Heinrich. Die
machen ja so, spannende Firma, ja.
Ja, genau. Also habe ich auch nicht verstanden. Aber es lag nicht daran, dass es auf Bamdeutsch war, der Vortrag. Aber das sind ja auch wieder so Produkte, die verbinde ich eher so irgendwo mal als Kind. Ich habe mal im Käsewerk gearbeitet. Da sind wir mit denen rumgefahren.
Also, du hast echt keine Ahnung, was Logistik ist, ne?
Das ist nicht mein Thema.
Gabelstapler fahren, was machst du den ganzen Tag? Genau, Gabelstapler.
Ja, das macht super Spaß. Ja, wenn, solange du nicht erwischt wirst, das gab dann Ärger. Weil
mit IoT wird das ganz schwierig, nicht erwischt zu werden. Ja? Genau. Aber trotzdem machst du da so...
Genau. Aber sie hat halt auch gesagt, unser Problem ist ja schon die eigene Vertriebsmannschaft. Genau das Thema. Die Produkte werden teurer durch die... Das kommt ja noch dazu. Die Produkte werden ja erklärungsbedürftiger und werden ja auch teurer. So. Und jetzt stehst du ja bei einem Kunden, der will ja tendenziell erstmal nicht mehr Geld ausgeben und will es auch schnell verstehen. Das heißt, da kommen ja diametrale Gegensätze treffen da aufeinander. Und das, was du sagst, ist ja dann, wenn es über den Handel geht, noch schwieriger. Und deshalb, das ist ja auch, wo ich bei der Mikro und all diesen ganzen Firmen, da sagen die Leute, der eine Studentin, das hast du ja schon vor 10 Jahren gesagt, aber es ist halt immer wieder das Gleiche, wenn man das ganzheitlich sich anschaut. Wenn du es nicht schaffst, dass der Vertrieb die Daten hat, dann hast du keine Chance, die Menschen mehr heute zu befähigen. Und was ich da so spannend dran finde, ich weiß ja nicht, wie das für die Menschen ist, die in diesen jeweiligen Branchen arbeiten, aber mein Vorteil ist, dass ich ja von nichts Ahnung habe, außer von E-Gitarren. Ne? Aber anscheinend muss das so sein, wenn ich jetzt bei Weiland oder bei Miele oder bei Bosch oder Siemens oder sonst wo gar genau arbeite, dass wenn die eine neue Küche rausbringen, da schaue ich als Mitarbeiter drauf und verstehe die sofort. Da brauche ich gar nicht das Bedienungsbuch anzuschauen. Ich gucke da drauf und verstehe sofort die Knöpfe und wie das Ganze funktioniert. Aber wenn man als normaler Mensch eigentlich heute in die Küche geht oder sonst irgendwas, neues Auto, mein Onkel, meine Tante haben ein neues Auto gekauft, die meinten dann auch so nach ein paar Wochen, wir haben noch nicht alle Knöpfe rausgefunden, aber die Basic-Sachen funktionieren. Ne? Und da sitze ich so dran und denke mir, das muss dir doch auch als Privatmensch auffallen, dass diese hohe Komplexität auch ein negatives Erlebnis für die Kunden. Und dass, wenn das dann über den Handel kommt, umso wichtiger ist, diese Komplexität da rauszunehmen.
Du sprichst natürlich verschiedenste Punkte an. Also die Produkte werden digital komplexer. Deswegen wird natürlich die Nutzeroberfläche immer wichtiger, weil eben keiner da ist, dass sie erklärt wird.
Das heißt, oder ganz kurzer Einschub, oder wie meine Mikrowelle oder Dacia, ich entscheide mich halt dann auch bewusst als Konsument gegen diese digitalen Produkte. Ja auch, zumindest jetzt mit der ökologischen Revolution wird es vielleicht anders sein, aber im Moment kann ich ja auch sagen, ich kaufe mir einfach einen ganz analogen Mikrowelle, das habe ich gemacht.
Ja, aber du kannst ja beides machen. Also ich bin auch gegen die Digitalisierung, die keinen Sinn macht, aber du kannst ja nach außen ein unglaublich einfaches Gerät dir anbieten, aber hinten sammelt er ganz viele Informationen, um dein Erlebnis zu verbessern. Du merkst es nur nicht. Ja, das ist ja die Idee von gutem UX-Design, dass du eigentlich gar nichts merkst, sondern dass das Gerät dann kommt, wenn du eine Aufgabe lösen möchtest, die das Gerät so das Gefühl hat, oh, da könnte ich noch was. Zum Beispiel, der Herr Staudacher backt jeden Sonntag Brötchen auf. Herr Staudacher hat einen Backofen, der könnte so viel mehr, als er bisher verstanden hat, weil wir kennen ja nur Ober- und Unterhitze.
Ich mache auch manchmal noch Umluft. Aber,
und Umluft, genau, ja. Umluft. So, du bist so typisch 80er Jahre hängen geblieben. Ja, Mutti hat dich ausgebildet am Backofen. Ja, es ist so, Umluft war the Nonplusultra.
Nix, auch meine Spitzbuben, die ich mache, sind perfekt. Ja. Also es funktioniert auch, ne?
Wir haben ja letztens schon über Osterlämmer gesprochen. Also das ist ja, ja,
ich bin mehr auf der süßen Seite, das ist so.
Ja, du bist absolut, der Spitzbube ist absolut in Ordnung. Jetzt können aber Backöfen etwas, was der Herr Staudacher noch gar nicht mitbekommen hat. Sie können, du hast wahrscheinlich einen Steamer schon mal mitbekommen.
Ja, der ist da auch drin. Den habe ich aber noch nie benutzt.
Genau, das ist das Typische, weil der Steamer fällt bei den meisten Menschen darüber, ja, da kann ich Gemüse steamen oder Spargel machen. Aber mein Gott, das ist doch nichts Sonstiges. Aber die schönste Sache, die eben im Backofen Erfindung war, neben der Induktion, ist der Konvektionsofen. Das heißt, du kannst bei Backofen auch Feuchtigkeit regulieren. Das heißt, dass dein Problem, du hast ja beim letzten Mal dich über Lämmer beschwert, die zu trocken gewesen seien, das ist heute nicht mehr notwendig.
Okay.
Du kannst im Backofen bei 210 Grad auch die Feuchtigkeit regulieren.
Da kommen wir zu meinem, das ist schon 2 Wochen her, Ostererlebnis, wo ich in so einer Family Group war und die Frau meinte, ihr Kuchen fällt immer zusammen, weil er auch da zu trocken wird. Also der würde ich das sofort schicken, weil sie meinte, sie hat eine total geil ausgestattete Küche, aber sie wäre besser mit Muffins, mit Kuchen hätte sie es nicht so. Das ist natürlich für einen Kuchenliebhaber wie mich und dann sind wir wieder in der Schweiz, wo ich sage, okay, da sind wir jetzt wieder auf einer ganz anderen Geschichte.
Aber jetzt merkst
du, da könnte man eine E-Mail schicken.
Ja? Nein, nicht eine E-Mail. Der Ofen könnte sagen, Herr Staudacher, Sie haben jetzt jedes Wochenende immer trockene Brötchen warm gemacht. Wir lieben das. Benutzen Sie doch mal aufbacken, knusprig. Und das kann mein Ohr, mein Herd. Und da kannst du es wirklich ein Stück Brot, was wie ein Stein sich anfühlt und auch Menschen totschlagen könntest, ist eine Viertelstunde später wie frisch aus der Bäckerei. Nein, eigentlich besser als aus der Bäckerei. Weil es wird erst befeuchtet, gesteamt, ja, also das heißt, die Kruste wird aufgeweicht, so richtig flabbrig. Und dann geht der Ofen von eben 40, 50 Grad auf 210 hoch. Und der misst dann auch noch aus, wie viel ungefähr im Garraum drin ist. Und plötzlich kannst du das billigste Tankstellenbrötchen kannst du in den Backofen werfen und du hast ein brillantes Brot.
So. Wow.
Das Problem ist einfach, das ist der Staudach.
Ich werde das Podcast-Folge, die ich wirklich
nutzen.
Ja, also das ist jetzt wirklich, Patrick, von allen Folgen, die wir bisher gemacht haben, fand ich alles super. Diese Information, ich werde nachher sofort da reingehen und gucken, wie das funktioniert.
Also hast du einen V-Zug, das ist ja in der Schweiz recht üblich.
Ja, ja, haben wir einen V-Zug.
Dann musst du, dann kann ich dir sogar die Knopfreihenfolge nennen. Aber du merkst eben, der Händler ist komplett überfordert.
Nein.
Weil du hast den Händler gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob das eine Miet- oder Eigentumswohnung ist. Häufig ist sie ja eben dann vom
Eigentümer eingebaut, aber auch wenn du in den Handel gehst, ich habe die auch mal eine Zeit lang, also nicht V-Zug, aber andere betreut und bin da mit. Wenn du heute in den Handel reingehst, da gibt es auch wieder nur Designelemente, wie ist das Licht, wie kommt der Kunde rein, bietet man ihm
ja,
Wasser
an. Ich muss ja sagen, dank deinem Kurs habe ich ja auch Leute von Electrolux gehabt und wir haben, und ich musste für Mieter letztens einen Backofen kaufen und ich habe einen phänomenalen In-House-Sales-Dienst von Electrolux gehabt. Aber natürlich nur dank deinem Kursteilnehmer. Und da sitzt eine Person, ich glaube, es war eine Dame, die konnte dir eben nicht nur all die Sachen, die im Katalog stehen, sondern was kannst du damit? Und du merktest, sie hat sich so gefreut, endlich ihr ganzes Wissen zu vermitteln. Und
da merkst du auch den Druck, den ich inzwischen auf die setze. Also die haben dir wahrscheinlich auch die allerbeste geschickt. Wenn da jemand kommt, der das nicht kann, dann werden sie ganz tolles Opfer meiner nächsten Vorlesung werden. Also
ja, genau, aber das war wirklich faszinierend und auch mit einer Freude. Und was natürlich auch Electrolux, aber auch, glaube ich, Verzug macht, der Händler kann das gar nicht vermitteln, sondern sie müssen eigentlich wissen, wer der Kunde ist. Und damit er das lernt, ich meine, das ist ja auch der Grund, warum Bosch Siemens jetzt am Paradeplatz einen Handel aufgebaut hat.
Aber ganz kurz, da möchte ich reingrätschen.
So Koch-Events macht, damit du es mal erlebst.
Aber du sagst gerade, der Handel kann das nicht. Aber das stelle ich jetzt mal krass in Frage. Was ist denn dann noch die Rolle vom Handel? Also das ist ja das, wo ich sage, wenn der das nicht kann, dann braucht es den einfach nicht mehr. In Zeiten von E-Commerce.
Logistik.
Ja, Logistik verstehe ich, aber dann brauche ich einen Logistikanbieter. Aber dann brauche ich keinen Fusch mit Fläche und Verkäufern. Weil das ist
du weißt noch, wie gut der Verkäufer für meinen Miele Staubsauger war. Deswegen bin ich auch hingegangen. Aber ja, berechtigt.
Das ist doch mein Job als Händler heutzutage, genau das zu sagen. Guck mal, ich habe verschiedenste Hersteller, die wollen die Kosten reduzieren. Die kommen immer wieder mit neuen Produkten. Ich habe doch den Vorteil, dass ich die Kunden jeden Tag im Laden habe und genaue Profile anlegen kann. Das sind zum Beispiel komische Leute, die wollen Miele-Staubsauger. Dann kommen die noch komischeren, die den V-Zug haben und nicht einmal damit gesteamt und Brötchen aufgebacken haben, obwohl sie große Brotliebhaber sind. Also die haben doch jeden Tag die Kunden vor der Nase, doch nicht der Hersteller. Und das ist doch, also ich habe ja nichts dagegen, dass die Hersteller das machen. Und sie werden es ja auch machen, weil der Handel so verschissen ist. Aber
ja.
Das ist, ja, wir müssen schon auch mal hier klare Sprache, aber wir müssen doch auch mal anerkennen, was ist da nur die Frage stellen, was macht denn dann der Handel? Also du sagst es so lapidar.
Ich würde es umgekehrt. Das Problem ist, der Handel kann ja gar nicht, also wo ich natürlich vollkommen bei dir bin, dass der Handel solche Beratung machen müsste. Er kann auch so eine Übersicht haben über verschiedene Brands hinaus, aber der Handel kann gar nicht die Daten aus den Geräten alle in eine Plattform analysieren.
Ja, das nicht, aber das ist doch der Hersteller, der ihn wieder dazu befähigt. Das ist doch genau das, dass ich jetzt eben die Daten austausche.
Oh Gott, weißt du, wie schwierig? Ich habe ja Bankensoftware gemacht und einer der größten Fragen war multimandantenfähig. Also was ist gleich in einer Plattform? Wer darf zugreifen? Und beim Auto habe ich jetzt das gleiche Thema. Wer ist der Hauptfahrer? Darf der Händler zugreifen? Das wird mir übrigens nie gesagt. Darf die VW drauf zugreifen? Wer darf mir Software-Updates schicken? Das heißt, du stellst die richtigen Fragen, die heute aber natürlich dieses Partnermanagement, also wer hat welche Zugriffe auf welche Daten Und wer darf mir eigentlich was sagen? Das ist natürlich äußerst komplex, weil das in den heutigen Händlerverträgen, wo man ja bewusst eigentlich gar nicht wissen möchte, wer der Endkunde ist, ja, Michelin reifen lassen, grüßen, dieses neue Zusammenspiel muss ganz anders organisiert werden. Und das machen ja große Autohändler zurzeit. Also VW ist ja dabei. Ja,
auch Daimler, die stellen das alles um. Aber das ist nicht der Punkt. Aber das liegt ja daran, dass wir wieder diese digitale Ethik und hier so immer Datenschutz
brauchen. Wir reden nicht über Ethik, wir reden über Nutzen. Wir wissen nicht mal, wie wir den Nutzen überhaupt stiften wollen.
Aber das kommt ja aus unserer Angstkultur. Das liegt ja daran, dass wir das so gebaut haben. Aber rein technisch, es klang ja so ein bisschen, als ob das technisch nicht möglich ist. Es ist technisch überhaupt gar kein Problem, dass der Händler da auch reinschaut, der braucht nur ein Login.
Ne? Ja, und der muss dann seine Prozesse haben und dann wieder.
Ah, aber das ist alles total
easy peasy.
Das größere Problem ist ja die schnell drehende Produkte, die da kommen. Also die Frage ist ja, nehmen wir mal an, du stehst bei Fuscht und machst jetzt nur mal Küchen. Ne? Da sind jetzt, sag mal, du hast 6 Marken mit jeweils 10 Ausstattungen.
Gar nicht. Vergiss das mal mit 6 Marken. Das ist ja das nächste Thema. Diese Idee, dass du Multimarkenhändler alle Marken kennen kannst. Deswegen gibt es ja sowas Wunderbares wie die Apple-Welt oder die Google-Welt. Da sind alle Geräte mit dem gleichen Login versehen. Ja, das hört sich vielleicht komisch an, aber diese Idee, dass ich verschiedene Hersteller auf den Datenplattformen integriert bekomme, das ging
nicht. Nicht auf die Datenplattform integriert bekommt. Die haben alle ihre Datenplattformen, aber ich als Handelsverkäufer gehe dahin, schule mich, bringe mich auf Trab und habe dann 60 Maschinen, die ich wirklich verstehe, oder 50. Aber wenn ich das nicht hinkriege als Mitarbeiter, also wenn ich als Hersteller und Händler diesen Vertriebsverkäufer da oder den Handelsverkäufer nicht befähigen kann, dass er das kann, dann ist er nicht mehr relevant. Das ist ja genau mein Punkt. Ich muss doch nicht als Kunde vor jemandem stehen, der die Maschine genauso wenig kennt wie ich und sagen kann...
Aber so ist die Realität, außer du siehst eben genau diese Schulung deines Handels als deinen Kern. Also bleiben wir bei Geberit zum Beispiel.
Nicht Schulung, das ist der große Unterschied, sondern diese Datenplattform ist, da gucke ich immer wieder rein als Mitarbeiter. Das ist eben nicht mehr
klar. Beides. Schulung. Wir müssen die, einerseits muss er die Funktionen verstehen. Und denkt dran, er wird heute nicht dafür bezahlt, während des laufenden Betriebes irgendwie auf den Kunden zu achten. Verdienen tut der Handel immer nur im Weiterverkauf.
Ja.
Also wenn er wieder ein neues Feature oder verkaufen kann. Und das ist ja genau diese Problematik. Wenn ich immer mehr Service oder Software as a Service oder Backofen as a Service habe, welche Rolle spielt der Handel in diesem Beziehung während der Nutzungsphase? Früher war der, zum Beispiel bleiben wir beim Auto, das war ja wunderbar wartungsintensiv. Dadurch hatte ich natürlich eine Beziehung über die notwendigen Aufgaben. Das nimmt natürlich ab. Und für mich ist es eigentlich ein faszinierendes Beispiel. Apple kennt mich nicht. Wenn ich jetzt im Apple Headquarter anrufe und sage, ich bin seit, 10 Jahre Kunde bei Ihnen, dann sagt er, wer sind Sie? Wenn die Polizei mal bei Apple reinhorchen möchte, was sie alles über mich wissen könnten, weil ich habe nochmal eine Apple-ID, dann könnte man ganz, ganz viel machen. Das heißt, es ist immer die Frage, muss der Handel sehr viel wissen oder ist er nur ein Logistiker? Ja, das ist Digitech ist für mich der Logistiker für mein Telefon. Aber auch für die Reparaturleistung und so weiter. Aber die Datenbeziehung, das Software-Update, da hat Digitech ja keine Ahnung. Sondern das ist, ich bin in der Apple-Welt, ich könnte auch einen Google-Login haben. Und aber dieses Zusammenspiel
ist eben das Problem. Das macht es ja genauso gefährlich für den Handel und generell für den Vertrieb. Das sehe ich ja genau als, den Untergang, weil wenn du da nicht relevant bist und der reine Logistiker ist, und das siehst du eben mit deinem Beispiel am Paradeplatz, dann ist es ja nur eine Frage der Zeit, bis immer mehr Hersteller sagen, das können wir auch selber. Und das Tolle ist ja, jetzt in den Innenstädten wird ja wahnsinnig Fläche frei. Also das ist ja nicht wie früher, jetzt vor 20, 10 Jahren, wo du kaum einen Shop aufmachen konntest irgendwo oder kaum Fläche bekommen hattest oder irgendwo im Industriepark. Du kannst jetzt heute in der besten Lage. Ich weiß noch, wir haben, das ist schon fast 20 Jahre her oder 15 Jahre her, haben wir Kolding mal beraten. Ich weiß nicht, ob das was sagt. Das ist eine Stadt bei Aarhus, Billund da in der Gegend, überhalb so 150 Kilometer nördlich von Flensburg. Und da war das so, die haben ein Einkaufszentrum gebaut vor die Stadt und fanden sich ganz geil und haben da nicht antizipiert, dass die ganze Innenstadt stirbt. Und dass sie mir damals schon, das ist 15 Jahre her, da waren die ganzen Shops zu, da gab es nur noch diese 5-Euro-Pizza und ein paar Mobilfunkanbieter. Das sah damals schon so aus, wie es jetzt in der Schweiz kommt. Ne? Und das ist 15, 20 Jahre her. Und das Tolle ist ja so, wenn du jetzt dann D2C gehst, freut sich jede Stadt, wenn du da einen Laden aufmachst.
Ja, genau. Aber das ist ja das Faszinierende. Wir wissen, also ich sage, ich glaube, wir könnten beide Hypothesen aufstellen. Die haben wir jetzt nicht vorher abgesprochen. Aber das Spannende, es wird wieder neu ausgejasst.
Genau.
Und natürlich diese B2C-Shops, die dann Firmen aufmachen, die kannst du wieder im Franchise-Verfahren laufen lassen, weil du brauchst auch eine lokale Verantwortung, weil der in der Fabrik in Stuttgart, ganz ehrlich, hat keine Ahnung von irgendwie, wie das im albanischen Oberland ist, wenn du da Backöfen verkaufen möchtest. Also dieser lokale Bezug, den der Händler ja bringen kann. Aber er ist eben nicht mehr vielleicht ein Multihändler, also der viele Sachen hat, sondern er ist dafür da, die Reparatur zu machen, alles, was so lokale Logistikleistung ist, aber auch im Vertrieb. Eben zum Beispiel eine Backparty machen, damit der Jörg endlich seine frisch aufgebaut. Ja, das ist, noch die mal, Rolle ändert sich.
Reparatur, Service, alles gut, aber guck mal, wir haben hier unsere Babykamera eingeschickt, das ist ein Philips ist es. Da gibt es ein Reparaturzentrum, glaube ich, oder zwei in der Deutschschweiz. Und dann haben wir es eingeschickt zur Reparatur, da war nur der Stecker kaputt, die haben uns gleich ein neues Ding geschickt. Also
das ist aber
der Handel nicht leben. Also das ist Illusion mit Reparaturen, das ist kein Geschäftsmodell.
Absolut, deswegen gibt es ja diese großen Logistiker wie der Digitech. Das sind Logistiker, Just-in-Time-Lieferung noch schneller an den Ort bringen. Und deswegen bleibe ich ja bei Jungheinrich, das finde ich ja so schön, weil Jungheinrich kommt eben ursprünglich aus dem Gabelstaplergeschäft und machen jetzt Intralogistik. Das heißt, wie kommt das Medikament in möglichst schneller Zeit dann in die Apotheke und dann auch zum Patienten? Und dadurch, dass sie sich eben wegdefiniert haben vom Produkt, nämlich Material Handling nennen sie ihre Division, oder das war die Linde, wo sie wirklich nur das Gerät, um Material zu bewegen, sagen sie, heute sind sie in der Verarbeitung, wie dieses Produkt optimal im Lager zum Kunden kommt. Und damit sind eben plötzlich diese langweiligen Firmen hochinteressant, weil sie die Kernaufgabe der Logistik übernehmen. Und da ist natürlich wieder die Frage, betreibt dann dieses Logistikcenter eine Amazon, eine Brack, aber die Logistik wieder da drin mit all der Technik, die kommt wiederum vom Softwareanbieter, wie Jungheinrich eine geworden ist, oder Swisslog. Das ist ja das Faszinierende, wie viele wir in der Schweiz haben, die sich auf so ihr Anlagebau und Informatiklösung für Logistik wieder konzentrieren. Und das ist doch das Schöne. Die Industriegrenzen, du bist Handel, so hat es funktioniert, du übernimmst das Eigentum, bedingt auch neue Rollen der Händler, die dann eben zum Beispiel Vermittler werden und nur noch Provisionsbasis arbeiten oder wie auch immer das aussieht.
Ja, aber das verstehe ich zum Beispiel auch bei der Migo nicht. Wenn sie schon konsequent wären, dann sollten sie ja eben genau in diese Richtung gehen und eben auch so Gabelstapler entwickeln und ihr Know-how in der Lagerung in Just-in-Time an weitergeben. Das ist ja das, wenn man da Konsequenz in den Schweizer Retail sich anschaut, dann denkt man, die sollten ja Wirtschaftsprüfer werden und in die Logistik gehen. Das verstehe ich ja eben nicht.
Ja, das sind sie eigentlich.
So, also, dass sie immer so Richtung Kunde wollen und Erlebnis, das ist ja gar nicht ihre Kompetenz. Da hänge ich sowieso, ne? Da sprichst du mir aus dem Herzen raus, ne?
Also ich finde das deshalb schön, weil das ist eigentlich dein Punkt, dass die Schweiz für vieles ja viel zu klein ist. Also das Gefühl, dass ich aus der Schweiz der weltbeste Software entstehen kann für Logistikketten, vergiss das mal, dafür sind wir wirklich zu klein. Das heißt, es gibt natürlich die Hersteller wie so eine Swisslog, die baut global Logistikketten auf. Und das funktioniert natürlich dann wieder auf einem globalen Scale und das machen sie dann auch entsprechend. Ja, aber da ist die Migros, weil sie einfach, man muss eben unterscheiden, es gibt sozusagen die Software-Economics mit dem Maschinenbau, der ist eigentlich relativ global, um so eine Logistikkette zu machen. Dann aber die Logistik-Center wieder zu haben, ist zumindest im Lebensmittelbereich wahrscheinlich auch relativ lokal gebunden, also maximaler Umkreis, wie du Gurken transportieren kannst in der Last Mile, das ist ein lokales Thema. Und andere Lagerhäusersysteme, die dann eben Amazon oder die anderen betreiben, das ist dann ja eher auf europäischer Stufe. Aber immer zu verstehen, nicht nur aus Kundensicht, sondern wo habe ich auch meinen ökonomischen Vorteil, damit ich relevant bleibe in dieser neuen aufgeteilten Supply Chain, das ist hoch, hoch wichtig. Und das hat nicht nur mit Kundenorientierung zu tun, sondern auch sich zu überlegen, wie ändern sich die Economics. Ich meine, du musst dir mal vorstellen, die Migros hatte auch noch das Gefühl, dass jede Genossenschaft ihre mehr oder weniger eigenen IT-Systeme bauen könnte und Logistiksysteme. Wie absurd. Ich meine, die Schweiz ist ein Miniland okay, wir werden irgendwann mal 9 und oder jetzt haben wir 9 oder 10 Millionen Einwohner haben. Aber das ist Singapur oder nehmen wir Shanghai, ist schon mal größer. Das heißt, gewisse Sachen müssen lokal sein, ja, weil im Torgau werden nochmal andere Äpfel gekauft als vielleicht am Genfersee. Aber die Logistik, wie ein Apfel wo hin und her geschickt wird, das ist zumindest ein nationales Thema. Und die Frage eben, was organisiere ich lokal, was ist regional, was ist national, und Software und digitale Produkte haben nun mal so einen ziemlichen globalen Ansatz.
Ja, aber ich mache es noch viel simpler. Ich sehe dann eben so auch bei diesen Firmen, es gibt so zwei Stufen. Entweder zum Kunden hin, dann ist es Convenience. Dann sind wir bei dem, was wir vorhin diskutiert haben. Die Produkte werden erklärungsbedürftiger. Ich muss diese vereinfachen. Also kann ich das als Migros? Oder sage ich halt, ja, ich habe doch eine starke Kompetenz und Erfahrung in der Logistik und im Controlling von allen Sachen. Dann nehme ich doch diese Kompetenzen und gucke wieder so Blue Ocean Gedanke, ob Blue oder Red Ocean nicht dann hingehe, aber dieser Gedanke, ich gebe meine Kompetenzen woanders hin. Und das ist doch das, was ich nicht da verstehe, dass ich sage, ich habe eigentlich starke Kompetenzen und bin eigentlich super schwach im Convenience für Kunden erstellen.
Du gehst immer davon aus, du hast noch eine ganz wichtige, du hast immer das Gefühl, Convenience mit Kunden musst du nah am Kunden sein. Und ich sage, über digitale Sachen kann ich über die Daten nah sein.
Ja, das ist, für mich geht es um die Kompetenz. Für mich ist gar nicht, dass ich nah am Kunden bin. Ich habe da gar kein Problem, wenn es digital passiert. Aber der Punkt ist halt irgendwo, wenn ich mich da nicht differenzieren kann in diesem ganzen Spiel, dann wird es halt sackgefährlich. Und ich bin immer der Meinung, man muss halt erstmal mit einem Mensch versuchen. Also ein digital befähigter Mensch ist noch einfacher umzusetzen als eine 360. Diesen Amazon-Shop ist nicht ohne Grund, hat ja dieser Amazon, kommt dieser Shop ohne Menschen von Amazon.
Ja, dass
aber, die mal Migros entwickeln, die hat ja auch zu wenig Budget für die ganze Nummer.
Ja, aber das Faszinierende ist manchmal auch, wie du in kleinen Firmen reinrutschen kannst. Ich hatte jetzt, du weißt, ich liebe meine Maschinenbau, die ich als Kunden habe. Es gibt einen Schweizer Hersteller von Elektrovelos. Die haben jetzt eine Firma gegründet, die die Integration von elektronischen Komponenten für Hersteller erleichtert, so dass du nicht das Problem hast, was macht meine Schaltung von Shimano mit der Schaltung mit dem Bremsen von Scram oder so zusammen. Und interessant ist, dass eigentlich müsste das ja von Shimano kommen. Shimano, du bist ja bei Bosch Elektromotoren gewesen und Shimano müsste ja eigentlich der bessere sein, weil er den Motor auf das Getriebe abgestimmt haben kann, also auf die Schaltung oder auf die Bremse mit ABS und so weiter. Und jetzt macht dieses Spin-off von einem Schweizer Unternehmen Softwareentwicklung. Und soweit ich das gehört habe, interessieren sich eben große Komponentenhersteller, sagen, hey, die Software ist besser, als was wir selber schreiben können. Und das sind natürlich plötzlich so Chancen, wo ich sage, wie genial ist das? Das Gleiche habe ich im Elektromobilitätsbereich für Kommunalfahrzeuge. Wir haben nun mal die Abis, die Bucherer und so weiter. Wer baut ihnen eigentlich die Softwareplattform für die Elektromobilität? Weil das eigentlich auch nicht die Kompetenz ist. Und das macht es aber so spannend, dass sobald ein Produkt digital wird, entstehen neue Industriestrukturen, wo wir noch nicht unbedingt wissen, wer hat die Kundendaten. Die kommen aus dem Gerät, aber wer baut dann wieder die Software? Das ist hochspannend, weil es eben heute offen ist. Ja, meine Firma heißt ja Fluid Minds und Fluid ist eben genau die Idee, dass wir es noch nicht wissen, sondern dass wir es gestalten können.
Da bin ich absolut bei dir. Ich sage bloß einfach, es gibt halt Optionen. Ich muss mich halt irgendwann mal festlegen, welcher ist es und nicht versuchen, auf allen Hochzeiten mitzuspielen. Und vor allem auch, was ich immer das Gefühl habe, auch bei so einer Mikro, man sagt immer so, ah, Logistik, und man auch dieses Reduzieren, die wollen sich ja fokussieren auf sich selbst da mit dem Supermarkt. Sage ich immer, aber der Supermarkt, was ist denn das? Das ist ja auch schon ein Begriff aus dem 18. Jahrhundert. Das klingt schon alles so wieder so ganz, ganz falsch. Ja. Akzeptiert doch mal, wer ihr wirklich seid und ob das dann digital und Fluid ist, da bin ich gar nicht so der Thema, sondern ich sage einfach, es gibt halt hier zwei Wege und die haben beide erstmal nichts miteinander zu tun, sondern das eine geht halt Richtung Endkunde und das andere geht halt in völlig neue Industrien und geht in eine B2B-Richtung. Das kann man ja auch verbinden miteinander, wenn einem ganz langweilig ist. Aber erstmal muss man doch mal eine Entscheidung treffen, wo geht die Reise hin. Und was ich halt
ein
so
verwässertes Geschäftsmodell. Das ist das Problem. Sie haben weder eine Positionierung, wo stehen Sie, was ist Ihre Kernaufgabe. Erst wenn ich das habe, kann ich das auch konsequent umsetzen. Wenn ich eben auf allen Hochzeiten tanzen möchte, ich nenne es verwässert, ist eben auch nicht klar, was ich mache nach innen, aber natürlich auch meine Positionierung nach außen. Und das ist ja das Thema vom letzten Podcast gewesen, wo wir gesagt haben, es gibt viel zu viel Content, viel zu viel Marketing-Messages. Was in Gottes Namen kommuniziere ich? Und das ist eben, wir haben jetzt hier über den Handel, wir müssen einfach jedes Unternehmen muss prüfen, sind sie in ihrem heutigen Geschäftsmodell, weil es historisch gewachsen ist oder weil es Sinn macht? Und Sinn macht es eben, weil ich eine bessere Kostenstruktur habe, zum Beispiel in meinen Prozessen. Aber auch da kann ich eine Story drüber erzählen, ja, weil ich das Last-Hub-Prinzip am besten habe, blablabla, kann ich da entsprechend die Kunden in der Schweiz erreichen. Und damit kann ich eine Value Proposition wiederum dem Endkunden gegenüber bieten. Ja, der muss ja irgendwas von den besten Prozessen haben. Oder ich habe eine Aufgabe, die bisher kein anderer beim Kunden löst und ich überlege mir, wie ich es dann eben entsprechend machen kann. Aber eben, ändern können wir es nicht.
Auch ein bisschen eine Schwierigkeit. Patrick, das hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht heute über das Thema. Ich freue mich sehr aufs nächste Mal. Hoffentlich ein bisschen weniger Allergie, aber ich bin hoffnungsvoll.
Wunderbar, danke dir. Schönen Tag, Jörg. Ciao.
Eine Produktion von Customers X und Fluid Minds im Auftrag des Center for Sales und Retail der Hochschule für Wirtschaft Zürich.